Herzlich willkommen zu Krisendex, der Podcast rund um organisationale Resilienz, Informationssicherheit und Krisenmanagement. Von und mit Rico Kerster. Herzlich willkommen zurück zu Krisenhacks, dem Podcast rund um Krisenresilienz. In meiner heutigen Folge wird es um das Bedrohungsmanagement gehen. Ein Begriff, der im Sicherheitsmanagement und mit Bezug zur Krisenresilienz sicherlich deutlich mehrfach belegt ist. Wir kennen die Bedrohungskataloge des BSI-Grundschutzes. Wir kennen Bedrohungen im Arbeitsschutz, die für Arbeitssysteme entstehen. Und wir kennen Bedrohungen, die mit Risiken korrelieren. Welche Bedrohungen mein Gast genau managt, was Bedrohungsmanagement ist, wie das funktioniert und was mittelständische Unternehmen und Unternehmen allgemein mit dem Thema Bedrohungsmanagement zu tun haben, das werde ich heute erörtern. Ich werde auch besprechen, was Bedrohungsmanagement mit Krisen zu tun hat und warum es bestimmt eine gute Idee ist, sich dem Thema Bedrohungsmanagement irgendwie mal zu nähern.
Ja, mein heutiger Gast ist Manuel Heinemann. Er hat einen Bachelor in sozialer Arbeit mit dem Schwerpunkt Resozialisierung gemacht, hat dann als Bewährungshelfer gearbeitet, hat eine Therapieeinrichtung geleitet und 2016 ist er über das Thema Bedrohungsmanagement gestolpert, hat einen Master in Kriminologie abgeschlossen, ich glaube sogar vor kurzem, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, und ist jetzt als Fallanalyst tätig im Bedrohungsmanagement. Manuel, herzlich willkommen beim Podcast. Und meine erste Frage gleich, was ist denn überhaupt Bedrohungsmanagement?
Ja, hallo Rico, erstmal schön, dass ich da sein darf. Bedrohungsmanagement. Bedrohungsmanagement ist eine Fachdisziplin, die sich mit der Thematik auseinandersetzt, Bedrohungen rechtzeitig zu erkennen, einzuschätzen, also zu bewerten und daraus im Prinzip Management- und Handlungsstrategien abzuleiten, die das Ziel haben sollen, dass die Bedrohung vorher, bevor letztendlich eine Gefahr entsteht, abgewendet werden kann. Ja, das ist also Bedrohungsmanagement hat sich ursprünglich mal entwickelt in den USA als Reaktion zum Beispiel auf das Attentat auf Ronald Reagan und auf verschiedenste Fälle, die bei der Polizei aufgeschlagen sind, wo die Polizei im Nachgang festgestellt hat, okay, eigentlich hätte man das ja vielleicht verhindern können, wenn die Informationen, die bekannt waren, zusammengeführt worden wären. Und daraus hat sich dann irgendwann dieses Konzept des Threat Assessment und Threat Management in den USA entwickelt. Und das ist dann das, was hier in Deutschland Bedrohungsmanagement genannt wird.
Über was für Bedrohungen sprechen wir da? Also geht es da um Attentate oder was ist das? Kann man das ein bisschen eingrenzen?
Naja, prinzipiell geht es um zielgerichtete Gewalt hauptsächlich. Also viele Menschen setzen Bedrohungsmanagement und Deeskalation relativ gleich. Ne? Das ist aber nicht ganz korrekt. Also klar kann auch Deeskalation ein Teil eines Bedrohungsmanagementskonzepts sein. Aber letztendlich im Bedrohungsmanagement geht es hauptsächlich um den Bereich zielgerichtete Gewalt. Das heißt, wir sprechen über alle Phänomene, über alle Kriminalitätsphänomene oder auch Außerkriminalitätsphänomene, die sich mit dem Bereich zielgerichtete Gewalt verknüpfen lassen. Also es kann zum Beispiel Stalking sein, das kann Extremismus, Radikalisierung sein, das kann aber auch der Umgang mit einer Person sein, die psychotisch erkrankt ist, oder es kann auch der Umgang mit Gewalt am Arbeitsplatz sein. Also je nachdem, welcher Kontext vorliegt, kann Bedrohungsmanagement Sinn machen, beziehungsweise kann auch das Sinn machen, sich das dezidiert anzuschauen. Allerdings ist es so, dass bei bestimmten Gewaltphänomenen einfach die Zeit so kurz ist. Stichwort, du stehst auf der Straße, du begegnest einem und der sagt, jetzt haue ich dir auf die Schnauze, ne? Dann ist es einfach eine zu kurze Zeit, da eine Analyse zu fertigen, logischerweise. Und deshalb sprechen wir hauptsächlich bei der zielgerichteten Gewalt über Bedrohungsmanagement und bei der Gewalt, die aus der Situation entsteht, also situativen Gewalt, sprechen wir dann über Deeskalation.
Okay, also was du nicht machst, sind so Trainings, wo die Leute lernen, laut zu rufen und zu sagen, geh weg, sondern du bist eher in so einem taktisch-strategischen Bereich tätig.
Richtig. Also ich bin auch Deeskalationstrainer. Also ich kann auch Deeskalation unterrichten. Allerdings mein Schwerpunkt liegt tatsächlich in dem Aufbau. Wie gehe ich denn sowas strategisch an? Welche Meldewege implementiere ich? Wie gehe ich erstmal an so einen Fall operativ ran, damit ich zunächst auch keinen Schaden verursache? Welches Mindset bringe ich für diesen Fall mit? Welche Markerpunkte kann ich bei diesem Fall feststellen, um zum Beispiel eine Gefährdung zu bejahen oder zu beneinen? Ne? Und welche Möglichkeiten von Einschätzungstools habe ich eigentlich? Also das sind so die Fragestellungen, mit denen ich mich befasse. Hauptsächlich geht es mir darum, oder geht es uns im Bedrohungsmanagement darum, festzustellen, liegt jetzt eine akute Gefahr vor? Wenn ja, was machen wir damit? Und das ist ein Prozess, das kann auch durchaus sein, dass das relativ schnell gehen muss, es kann aber auch ein Prozess über mehrere Wochen sein. Wenn ich jetzt Strukturen aufbaue in einem Unternehmen, dann kann das auch etwas länger dauern, weil man natürlich auch mit dem Unternehmen gemeinsam schauen muss, ja, wie ist denn das Unternehmen strukturiert und wie machen die entsprechenden Strukturen überhaupt Sinn? Ja. Genau, Bedrohungsmanagement ist im Prinzip das Organisieren, ne, für den Fall, dass eine Bedrohung auftritt.
Okay. Bevor wir jetzt so konkret werden und zu Unternehmen kommen, würde mich nochmal interessieren, wie bist du denn zu dem Thema gekommen? Also das scheint mir ja jetzt nicht der klassische Werdegang für einen jemand zu sein, der soziale Arbeit studiert hat. Also wie bist du zu dem Thema gekommen und was hat dich daran interessiert?
Das ist tatsächlich ganz lustig. Ich bin, tatsächlich ist der Werdegang gar nicht so unklassisch. Ich habe damals soziale Arbeit studiert, weil mich dieser ganze Bereich der Kriminalpsychologie sehr interessiert hat. Ich aber nicht in der Lage war, Psychologie zu studieren. Und dann habe ich gesagt, naja, was liegt denn am nächsten? Also studiere ich soziale Arbeit und habe dann dort den Schwerpunkt Resozialisierung gemacht. Das hat mir dann auch ganz gut zugesagt und bin dann in die Bewährungshilfe gegangen. Und da habe ich dann einfach irgendwann gemerkt, dass dieser ganze Bereich der Analytik unglaublich interessant und unglaublich komplex ist. Und 2016 habe ich das Glück gehabt, Dr. Jens Hoffmann kennenzulernen, einer der wichtigsten deutschen Forscher zum Thema Bedrohungsmanagement, zum Thema Gewalt, zum Thema Stalking. Und habe dadurch so ein bisschen die Inspiration bekommen zu sagen, Mensch, Bedrohungsmanagement ist eigentlich ein Thema, das bei uns noch gar nicht so verbreitet ist, das auch noch gar nicht so groß ist, aber das eigentlich so wichtig ist. Und habe dann gesagt, na gut, dann werde ich mich in dem Bereich entwickeln und habe dann 2016 angefangen, mich in dem Bereich Extremismus und Radikalisierung einzuarbeiten und ab 2019, 20 dann in dem Bereich Stalking und Intimpartnergewalt. Und habe dann für mich 2022 dann gesagt, okay, ich werde mich jetzt komplett in dem Bereich selbstständig machen, weil für mich dieses Thema so unglaublich facettenreich ist, dass ich denke, dass es eine gute Sache ist, dieses Thema auch wissenschaftlich voranzubringen und auch in der Gesellschaft auch weiter zu etablieren. Ne? Das ist notwendig.
Du hast gesagt, wir sind da noch nicht so weit in Deutschland. Ist das so, dass das in den USA, ich meine, das hat man ja häufig in den krisenresilienten Sicherheitsmanagement-Themen, dass in den USA doch deutlich mehr Forschung stattfindet, auch ein größerer Body of Literature und Body of Knowledge da sind. Also ist das so oder ist das generell noch ein Thema, was am Entstehen ist?
Ja, absolut. Also in den USA muss man wissen, dass das Thema wird dort ganz anders angegangen. Also Bedrohungsmanagement hat dort eine längere Tradition als in Deutschland. Und auch hier in Deutschland entwickeln so die ersten großen Unternehmen, entwickeln so ihre Bedrohungsmanagementstrukturen und organisieren sich auch, zum Beispiel Forum Bedrohungsmanagement, um dann einen Austausch, einen wissenschaftlichen Austausch auch hinzubekommen oder wie man einfach Best Practice. In den USA ist es aber so, dass eigentlich die meisten staatlichen Behörden, ob das jetzt der Secret Service ist oder ob das der NCIS ist, oder also Naval Criminal Investigative Service, oder auch die State Polices, die haben alle ihre eigenen Bedrohungsmanagement-Einheiten. Und diese Bedrohungsmanagement-Einheiten, ne, auch in Unternehmen existieren die, die arbeiten in der Regel ganz eng zusammen. Ne? Und das ist ein ganz, ganz tolles Konzept eigentlich für den übergreifenden Austausch, weil eben so Bedrohungsfälle weniger durchs Raster fallen. Und in Deutschland ist es so, dass die größeren Unternehmen da schon eher einen Zugang zu haben. Und auch bei den Polizeien, hauptsächlich bei den LKAs, sich auch inzwischen einzelne Gruppierungen bilden, aber weitaus nicht flächendeckend. Und das noch ausbaufähig ist. Ne? In den USA ist der Secret Service einfach so weit in dem Thema drin, weil auch durch verschiedenste Faktoren, aber sicherlich auch durch das Second Amendment, also das Recht auf Tragen einer Waffe, ne? Dass da, also in manchen Staaten, dass da einfach in den USA unglaublich viel passiert. Also der Secret Service, die haben eine Studie gemacht zum Thema Mass Attacks in Public. Die Studie hat sich von 2016 bis 2021 gezogen, also 5-Jahres-Zeitraum. Schätz mal, nach welchem Zeitraum da ein Amoklauf passiert ist, also welche Zeit zwischen zwei Amoklaufen lag durchschnittlich.
Ein Monat?
Alle 11 Tage durchschnittlich ein Amoklauf. Und das ist schon, wenn man sich das anschaut, das ist natürlich schon eine Hausnummer. Ne? Wo man, also es waren in dem 5-Jahres-Zeitraum waren das 173 Amokläufe. Ne? Also und da war auch nicht alles inkludiert. Ne? Das heißt, da ist natürlich ein ganz extremer Bedarf da, wo ich in Deutschland schon sage, dass wir davon, Gott sei Dank, von diesem Extrem relativ weit entfernt sind. Nichtsdestotrotz auch bei uns nehmen diese zumindest bedrohlichen Situationen zu, weil wir durch die massive Vernetzung das Problem haben, dass auch bei solchen Fällen immer wieder mehr Trittbrettfahrer generiert werden, die dann zwar keinen Amoklauf durchführen, ne, aber zumindest drohen. Also man hat das letztes Jahr sehr schön bei den Bombendrohungen an Schulen bemerkt, ne, wie viele Trittbrettfahrer darauf aufgesprungen sind. Und das verändert sich gerade. Und deshalb brauchen wir da schon entsprechende Instrumentarien, zum einen in den Behörden, zum anderen aber auch in den Unternehmen, um solche Situationen beurteilen zu können. Ne? Dass es eben nicht nur nach Bauchgefühl geht.
Was ich da spontan fragen würde, ist, ich meine, die USA, wir gucken da ja immer rüber und sagen, naja, es liegt an den Waffen. Die sind dabei, haben natürlich auch 5-mal so viele Einwohner wie Deutschland. Ne? Sozusagen, wenn man das nimmt, dann... Gibt es in Deutschland studienübergreifende, die sowas erheben, oder ist das Dunkelfeld so groß, dass wir da nicht mal valide Zahlen haben?
Naja, also natürlich gibt es Studien. Ne? Es gibt, also man muss immer gucken, welche Studien bilden denn was ab. Ne? Also wir haben schon Studien auch, wo es um solche ich sage mal, Amok-Taten geht, aber es gibt zum Beispiel auch Studien, die ein bisschen mehr aufgeweicht sind, die so diesen leichteren Aspekt der Gewalt zeigen. Also da gab es zum Beispiel 22 eine Studie der Universität Speyer, die festgestellt hat, dass 23% der befragten Personen aus dem öffentlichen Dienst schon mal einen Übergriff von Gewalt erlebt haben. Ne? Das ist ein Viertel knapp. Oder es gab auch 2012 eine Studie zum Thema Stalking, wo man allgemein gefragt hat, ne, welche Personen haben Stalking erlebt. Da haben 20% gesagt, sie haben schon Stalking erlebt. Ne? Also das ist ein, und da ging es um Gewalt am Arbeitsplatz. Und also wie gesagt, eine Studie 22, die andere aus dem Jahr 2012. Das heißt, das Phänomen ist schon länger vorhanden. Das Problem ist eher, dass ich, und das ist im letzten Jahr passiert, dass bisher eben nicht dieses Gewicht darauf gelegt wurde, zu sagen, okay, Stalking ist ein Problem, das uns im Arbeitskontext betreffen kann. Ja, 2023 ist das Übereinkommen 190 in Kraft getreten, wonach eben häusliche Gewalt auch als arbeitsplatzrelevant anerkannt wird. Ne? Und das ist halt häufig, wir haben die häufigste Tätergruppe bei Stalking sind Ex-Partner. Das heißt, wir müssen uns da mit einem Phänomen auseinandersetzen, das per se eigentlich im Privaten passiert, aber trotzdem Auswirkungen auf die Arbeit hat. Und das sind dann trotz allem solche Zahlen, die mir schon Sorgen machen, ne, wenn es um Stalking geht, wo ich sage, naja, wir haben gut ein Viertel bis Fünftel, je nach Studie, der Personen hat Stalking-Erfahrungen in ihrem Leben gehabt. Und da müssen wir was gegen tun.
Dieses Übereinkommen ist ein EU-Übereinkommen oder was ist das?
Das ist ursprünglich ein EU-Übereinkommen, welches die Bundesregierung jetzt auch inzwischen unterzeichnet hat. Das ist das Gesetz zur Verhinderung von Gewalt am Arbeitsplatz.
So, und das gilt für jedes Unternehmen in Deutschland?
Das ist noch nicht so ganz raus. Okay. Das ist noch nicht so ganz raus. Das ist im Moment noch so ein bisschen wabert es vor sich hin. Was letztendlich damit gemacht wird, das kann man momentan noch nicht sagen. Ich hoffe natürlich, dass daraus sich gewisse Verpflichtungen einfach ergeben, schlicht und ergreifend, weil das Thema halt einfach relevant ist. Ne? Also wir brauchen diese Strukturen, damit wir effektiv mit solchen Situationen umgehen können. Und das, wir haben halt auch, was das angeht, ne? Wir haben eine unglaubliche Dunkelziffer. Ne? Eine Studie von der Universität Speyer, 70% Dunkelfeld. Und das ist schon eine ganze Menge. Und da müssen wir natürlich schauen, auch natürlich, wie man das Dunkelfeld erhellen kann. Ja, aber zum anderen natürlich auch, was mache ich dann, wenn ich weiß, wie viel haben wir denn? Ich kann halt nicht erst anfangen, irgendwelche Strukturen zu bauen, wenn ich schon das Problem habe, sondern eigentlich geht es darum, vorab, ne? Also darum geht es ja beim Bedrohungsmanagement um Prävention, also im Prinzip vorab Strukturen aufzubauen, präventiv, die mich dann dazu befähigen, wenn ich einen Fall habe, dann entsprechend adäquat damit umzugehen.
Gut, jetzt kann man ja wahrscheinlich davon ausgehen, dass sowas normal verteilt ist in der Gesellschaft. Also sozusagen, dass wenn das in der öffentlichen Verwaltung 25% Gewalt erfahren haben, dass die Tendenz, dass das so ist, dass das in anderen ähnlichen Jobs ähnlich hoch ist. Also es wird ja jetzt keine besondere Häufung von Wahrscheinlichkeiten da in der Verwaltung geben, oder wie ist das?
Mhm. Naja, das Problem ist, also wir reden halt über beziehungsassoziierte Taten oder über beziehungsassoziierte Phänomene, wie zum Beispiel Stalking. Ne? Das kann jeden treffen, also das hat erstmal mit der Verwaltung an sich nichts zu tun. Man muss schon sagen, also gerade bei der Studie von der Universität Speyer hat man festgestellt, dass diese Studie hat sich im Prinzip den Zeitraum angeschaut, 2020 bis 2022, ne? Was ja, war in dem Corona. Zeitraum? Richtig. Und da ist natürlich eine extreme Häufung gerade hinsichtlich der Gewalt gegen Ordnungsämter passiert. Ne? Also eine hat sich um 170% ungefähr erhöht, ne? Also im Vergleich zu anderen Studien, was natürlich ein Wahnsinn ist. Und da müssen wir halt im Prinzip weiterschauen, wie entwickelt sich das denn? Ne? Also wie entwickeln sich diese Trends? Gewalt ist Gewalt am Arbeitsplatz ist ein Phänomen. Also jedes Unternehmen hat mit Gewalt am Arbeitsplatz zu tun. Jede Behörde hat mit Gewalt am Arbeitsplatz zu tun. In irgendeiner Form. Ne? Das ist ein Phänomen, das tritt immer auf. Die wenigsten Unternehmen oder Behörden haben aber Mechanismen, das Ganze festzustellen. Und deshalb, also ich habe natürlich auch oft mit Behörden oder Unternehmen zu tun, die dann sagen, ja, wir haben so ein Problem gar nicht. Ne, oder sowas ist bei uns noch nicht aufgekommen. In der Regel wird aber danach auch noch nicht gefragt. Und das ist so ein bisschen das, wo sich die Katze in den Schwanz beißt. Ne? Wir haben oft keine Zahlen, weil eben noch nicht danach gefragt wurde. Und fragen aber auch oft nicht danach, weil es ist ja noch nichts passiert. Und das ist dann der Punkt, wo man so ein bisschen, ja, wo ich jetzt auch versuche, wissenschaftlich ein Stück weit ein bisschen Licht reinzubringen.
Wonach müsste ich denn fragen? Also ich bin jetzt Verantwortlicher in einem Unternehmen, weiß gar nicht, vielleicht mache ich Arbeitsschutz oder Qualitätsmanagement oder irgendwas mit Sicherheitsmanagement im entferntesten Sinne und weiß, jetzt kommt da so ein Gesetz. Wenn ich rausfinden wollte, ob mich das Thema Bedrohungsmanagement tangiert, also du sagst ja, jedes Unternehmen hat das Problem, wie könnte ich das denn erhellen? Was müsste ich denn fragen? Was sind so klassische Themen, die man als Unternehmen berücksichtigen muss?
Naja, prinzipiell, ohnehin ist ja ein Unternehmen dazu verpflichtet, so eine Gefährdungsanalyse hinsichtlich psychischer Gefährdung anzufertigen. Das wäre zum Beispiel ein gutes Vehikel, wo man das Ganze mitfragen könnte. Ne? Sind Sie schon mal von Gewalt am Arbeitsplatz betroffen gewesen? Ne? Man müsste natürlich Gewalt definieren. Also was definiert man als Gewalt? Das ist immer eine spannende, je nach Studie auch teilweise unterschiedliche Definition. Aber man müsste nachfragen, ne? Sind Sie von Gewalt am Arbeitsplatz betroffen gewesen? Haben Sie schon mal sowas wie Stalking erlebt? Ne? Wie ist es mit häuslicher Gewalt? Ne? Das sind und da muss man auch ein Stück weit aufpassen. Das sind natürlich auch Sachen, man weiß ja nicht, wird es wahrheitsgemäß angegeben, ja oder nein. Ne? Das hat man aber bei Studien immer. Und ich würde trotzdem danach fragen, also ganz explizit danach fragen, ne? Und würde dann nochmal gucken, welche anderen Aspekte interessieren mich dran. Ne? Sind Sie am Arbeitsplatz schon mal bedroht worden? Sind Ihnen am Arbeitsplatz schon mal Waffen gezeigt worden? Gerade bei Unternehmen, wo es auch um Kundenkontakt geht, ne, ist Ihnen gegenüber ein Mitarbeiter schon mal bedrohlich aufgetreten? Sind Ihnen gegenüber Kunden bedrohlich aufgetreten? Also solche Sachen müsste ich da fragen, wenn ich jetzt sage, okay, ich will da versuchen, das Dunkelfeld mal zu erhellen. Ne? Nichtsdestotrotz, wenn ich sowas frage, kann es natürlich auch bedeuten, dass da Zahlen rauskommen, die mir sagen, jawohl, ich habe ein Problem. Dann muss ich aber auch was dagegen tun, weil dann habe ich danach gefragt. Und das ist, glaube ich, auch was, wo es so ein Stück weit abschreckt. Die Angst, naja, gut, wenn ich es nicht weiß, dann muss ich halt keinen, oder dann habe ich keinen Bedarf. Wenn ich es weiß, dann habe ich vielleicht einen Bedarf. Und ich denke, das ist aber trotz allem, man muss sich ja überlegen, passiert was in dem Unternehmen, das ist ein unglaublicher Reputationsschaden. Oder passiert auch was in der Behörde, also passiert innerbehördlich was, welche wahnsinnigen Kreise das zieht, gerade in den jetzigen Diskussionen, wo es um Sexismus geht und um Gewalt. Also das darf man nicht unterschätzen, was das auch, oder gerade auch das Thema Personal. Ne? Also ich verliere Personal, weil eine Situation auf Arbeit problematisch war oder auch wegen häuslicher Gewalt. Ne? Mein Mann stalkt mich auf Arbeit, also bin ich nicht mehr arbeitsfähig. Und da müssen wir halt uns als Gesellschaft hinentwickeln, dass wir, und das passiert leider immer noch, dieses klassische Victim-Blaming, ne? Also ich mache das Opfer dafür verantwortlich, dass man dahin guckt und sagt, na gut, welche Alternativen habe ich denn damit umzugehen? Ne? Welche Möglichkeiten habe ich denn, das Personal oder die Mitarbeitenden, die ich habe, zu unterstützen, auch in solchen Situationen, die vielleicht schwierig sind, ne? Die vielleicht problematisch sind. Und das macht mich natürlich dann auch als Arbeitgeber wiederum interessanter, wenn ich sage, hey, pass auf, wir stehen auch solchen Themen offen gegenüber. Und das Ding ist, die allermeisten Konzerne haben Strukturen in die Richtung, aber im Mittelstand ist es ein relativ totes Feld.
Jetzt arbeiten halt viel mehr Menschen im Mittelstand als in Konzernen. Insofern betrifft das natürlich dann den Großteil. Bevor wir jetzt zu der Frage kommen, was ich da konkret dann tun kann mit den Antworten, würde mich nochmal interessieren, was ist denn die Definition von Gewalt? Also du hast gesagt, ich muss das ein bisschen spezifischer fragen. Was ist denn eine mittelstandsaffine Definition von Gewalt aus deiner Sicht?
Naja, du, schwierig jetzt eine Gewaltdefinition so spontan zu nennen, aber der Punkt ist, ich muss mir Gedanken drüber machen, was will ich denn als Gewalt betrachten. Ne? Es gibt Definitionen, da werden Beleidigungen als Gewalt auch inkludiert. Ne? Es gibt jetzt auch sowas, wo man sagt, na gut, Gewalt ist alles, was anfasst. Ne? Oder Gewalt ist auch, ich inkludiere Stalking da rein. Ne? Also das hängt so ein bisschen davon ab, ne? Je nachdem, wonach ich frage. Also ich bin ein großer Fan davon, zu sagen, ich inkludiere in Gewalt alles, was körperlich ist, Stalking, ne? Ich frage aber dann gleichzeitig nochmal dezidiert nach, ne, wie sieht's aus mit Beleidigungen, ne, dass ich da so eine gewisse Trennung drin habe, weil nicht jeder fühlt sich, weil einem, verzeih mir den Ausdruck, mal Arschloch gesagt wurde, sofort in seiner Ehre gekränkt und wird daraufhin arbeitsunfähig. Ne. Aber es gibt natürlich schon Situationen, wo es um so besonders toxisches Arbeitsklima geht. Ne? Oder auch, wo Mobbing ein Punkt ist. Also das sind solche Dinge, die man besprechen muss, wenn man so eine Befragung oder eine Abfrage im Unternehmen macht. Ne? Was will ich denn da eigentlich reinhaben? Ne? Was ist denn das, wonach ich jetzt fragen möchte? Und ich bin großer Fan von, wie gesagt, Stalking gehört aus meiner Sicht auf jeden Fall rein, häusliche Gewalt gehört rein. Ne? Und dann das Ganze dann durch die Fragen nochmal zu spezifizieren und auszuführen.
Okay, machen wir es mal vielleicht konkreter. Vielleicht kannst du mal anhand eines pseudonymisierten, anonymisierten Beispiels aus deiner Praxis, weiß nicht, ob du so ein Mittelstandsbeispiel hast oder einen Unternehmenskontext, mal darstellen, erstens, was so ein Fallanalyst macht und zweitens, was man da als Organisation daraus lernen kann, aus deiner Tätigkeit, aus den Maßnahmen, die du da abgeleitet hast.
Ja, also im Prinzip, wenn jetzt ein Unternehmen auf mich zukommt, ne, das passiert relativ häufig tatsächlich, in der Regel besteht dann kein Wissen, wie gehe ich mit der Situation um. Also wir haben eine unklare Situation von einem Mitarbeiter, der sich seltsam verhält, einem Kunden, der sich seltsam verhält. Ne? Und meistens resultiert das Ganze daraus, dass jemand Angst bekommt. Ne? Also dass jemand sagt, okay, ich habe Angst vor dieser Person. Und es bestehen dann in der Regel keine Strukturen intern, die dieses Auffangen der Angst ermöglichen. Ne? Also wo man dann sagt, okay, wir können das nicht mehr einschätzen, was mit dem jetzt ist, wie man da vorgehen sollte. Und ich schaue mir diesen Fall im Prinzip strukturiert an und sage dann, okay, aufgrund verschiedenster Faktoren beziehungsweise auch Warnverhalten schätze ich den Fall als gefährlich ein oder als nicht gefährlich oder schätze auch ein, was brauchen wir denn jetzt an Handlungsmöglichkeiten, um den Fall letztendlich zu einem guten Ende zu führen. Vielleicht an der Stelle wichtig sind so die Prinzipien des Bedrohungsmanagements. Bedrohungsmanagement folgt im Prinzip ein paar Grundlagen. Die Grundlagen sind zum einen, dass Gewalt das Resultat eines nachvollziehbaren Weges ist. Also ich schaue mir Gewalt an, nicht als Produkt, das plötzlich existiert, sondern ich schaue mir Gewalt als das Resultat eines Weges an und versuche, diesen Weg nachzuvollziehen. Beziehungsweise versuche ich zu schauen, wo stehen wir denn auf diesem Weg, ne? Und wie kann ich den Weg umlenken, sodass diese Person nicht mehr gewalttätig werden muss. Der absolute Grundpfeiler ist, dass Gewalt aufgrund eines Missstandes entsteht. Ja, also wenn du mal überlegst, vielleicht auch mal so die Frage an dich, ne? Wenn du dir Gewalt vorstellst, was sind so für dich Motive, die zu Gewalt führen?
Kränkung, ich habe vielleicht generell ein größeres psychisches Thema, ich bin irgendwie getriggert von einer Situation, das wären ja so spontan zwei Sachen, die mir einfallen.
Mhm. Kränkung ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Punkt, ne? Und Kränkung ist ein starker Motivator. Ne? Du hast eine Kränkung, also eine Verletzung, ne? Du möchtest das nicht so sitzen lassen oder du kannst auch für dich das einfach nicht integrieren. Ne? Eine Kränkung kann aus allem resultieren. Kränkung kann aus einer Trennung resultieren. Ne? Du trennst dich oder deine Freundin trennt sich von dir, ne? Sagt, hey, pass auf, ich möchte mit dir nicht mehr zusammen sein. Du sagst aber, ach, wir sind aber doch seelenverwandt. Ne? Also hast du eine Kränkung erfahren. Ne? Oder Einsamkeit kann Motivator sein. Ne? Zum Beispiel für Stalking-Verhalten. Es gibt, also Die Anzahl an Motivatoren oder an Missständen ist schier grenzenlos. Also alles, was in der Lage ist, Unzufriedenheit zu erzeugen, kann im Prinzip die Grundlage für eine Gewalttat werden. Ne? Das heißt aber auch, grundlegend ist jeder von uns in der Lage, auch gewalttätig zu werden. Das heißt, wir reden nicht über die Gruppe der gewalttätigen Personen und die Gruppe der nicht gewalttätigen Personen, sondern wir reden über Gewalt als Phänomen, das jeden Menschen betreffen kann. Wenn man nur den richtigen Motivator hat. Und wenn ich jetzt so einen Missstand habe, dann ist es so, dass gibt's bestimmte Warnverhalten, zum Beispiel die sogenannte pathologische Fixierung. Ne? Ich fixiere mich auf einen Sachverhalt so stark, dass ich darüber nachdenken muss, ne, die ganze Zeit, dass ich auch nicht mehr schlafen kann, etc., etc., etc. Und daraus resultiert dann irgendwann für mich die Idee, ich könnte das Ganze ja mit Gewalt bewältigen, weil ich keine andere Möglichkeit mehr sehe. Ja, Gewalt als Lösungsstrategie für einen spezifischen Missstand. Das könnte jetzt zum Beispiel am Beispiel von einem Stalker sein. Eine Frau hat einen Stalker und dieser Stalker ist ganz arg verliebt in diese Frau. Ne, ist richtig verliebt und das ist die beste Frau auf der ganzen Welt und so seelenverwandt und hat noch überhaupt keine andere, also kann sich gar keine andere Beziehung mehr irgendwie vorstellen, sondern nur noch zu dieser Frau. Ja, ich bin sicher, wenn ich jetzt, wenn du dir das so anhörst, dann wirst du dir denken, oh, das könnte in eine ganz ungute Richtung gehen, ja, weil das Ganze zu viel ist. Ne? Und das Ganze, das würde dann so irgendwann in so eine Richtung Fixierung gehen. Jetzt hast du aber folgendes Problem. Ne? Jetzt hast du auf der einen Seite einen starken Beziehungswunsch. Ne? Das ist die beste Frau der ganzen Welt. Und die Frau sagt aber, nö, will ich nicht. Ich bin nicht verliebt in den. Oder sagt zu dem ganz klar, hey, ich bin in dich nicht verliebt. Jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten, was passiert. Ne? Die Person sagt auf der einen Seite, okay, gut, dann halt nicht. Es kann aber auch sein, dass die Person darunter so sehr leidet, dass sich daraus ein Missstand formt. Ne? Jetzt ist diese tolle Frau, diese wirklich tolle Frau, warum geht die denn nicht mit mir aus? Warum macht die das denn nicht einfach? Die sieht doch, wie schlecht es mir geht. Ich habe dir doch gesagt, wie sehr ich darunter leide. Und trotzdem, ist ihr das vielleicht egal? Oder macht sie das gar absichtlich? Ist es vielleicht eine absichtliche Reaktion? Und plötzlich dreht sich aus dieser Idealisierung im Prinzip eine Zurückweisung und Frustration. Und diese Frustration, dieser Ärger, der daraus resultiert, der bildet wiederum den Missstand, der die Grundlage für einen Weg in die Gewalt liefern kann. Und was wir jetzt versuchen im Bedrohungsmanagement, ist, solche Faktoren zu identifizieren, zu sehen, okay, der fixiert sich gerade auf was, welche Möglichkeit haben wir, eine Lösung zu finden, dass Gewalt nicht das Mittel der Wahl sein muss. Und das kann ganz verschieden sein. Ne? Das kann auch sein, dass die Polizei eingeschalten werden muss, weil wir keine andere Möglichkeit mehr haben. Das kann aber auch sein, dass wir sagen, okay, da muss jemand ran, der Erfahrung im Umgang mit psychisch kranken Personen hat. Ne? Der zum Beispiel die örtliche Klinik oder der örtliche Kriseninterventionsdienst. Oder wir haben die Möglichkeit zu sagen, hey, man gibt demjenigen eine neue Aufgabe. Und der zweite, und das ist der gewichtigere Punkt, ne, ist, wie schütze ich denn jetzt das Opfer, ne, oder das potenzielle Opfer? Wie schütze ich die Frau jetzt, in die der Mann verliebt ist, wenn der dann anfängt, Drohungen auszustoßen. Wie gehe ich jetzt mit dieser Frau um? Welche Möglichkeiten habe ich, zum Beispiel eine Relocation? Also bringe ich die erstmal weg vom Arbeitsplatz? Bringe ich die erstmal woanders hin, dass die geschützt ist? Was rate ich der eigentlich? Die häufigste Frage, die mir gestellt wird, ja, soll ich dem antworten, dass ich jetzt kein Interesse habe? Soll ich dem dann jedes Mal antworten? Das ist zum Beispiel die Grundregel, ist kein Kontakt mit dem Stalker, weil jeder Kontakt ja eine Beziehung darstellt. Das heißt, ich verstärke dadurch das Verhalten. Und das, dementsprechend gibt es eben für jedes einzelne der Phänomene gibt es verschiedene Handlungsstrategien, verschiedene Einschätzungsmöglichkeiten, die wir uns aber halt fundiert anschauen müssen. Ne? Und wo bisher halt auch nicht das Know-how da ist in der breiten Masse, wo man sagt, ja, jemand im Arbeitsschutz, der tätig ist, kann automatisch auch so einen Fall einschätzen. Ne? Das ist eine etwas diffizilere Aufgabe. Und deshalb versuchen wir, solche Strukturen in Behörden und Unternehmen zu implementieren, die es ermöglichen, im Sinne von zum Beispiel einem Team, ne, das wirklich gut geschult ist, und sogenannte Erstbewerterpersonen oder First Respondern, die dann eben bemerken, oh, da geht eine Situation gerade schief, das Team bewertet das Ganze und weiß dann, okay, folgende Maßnahmen muss ich treffen.
Okay. Es gibt nicht das Patentrezept, das höre ich jetzt. Man muss das im Detail sich anschauen. Wir reden ja auch mal über Krisenmanagement. Wie würde denn die Brücke zwischen Bedrohungsmanagement und Krisenmanagement aussehen? Hast du das schon mal erlebt, dass so eine Bedrohungslage zu einer ausgeborenen Krise geführt hat? Weil ich könnte mir vorstellen, die Leute, die dich anrufen, da ist der Weg, von dem du gesprochen hast, ja schon relativ weit gegangen. Also wenn das dann an die Oberfläche kommt, ist ja wahrscheinlich schon relativ viel passiert.
Naja, also zum einen ist es so, dass Bedrohungsmanagement sich hauptsächlich damit beschäftigt, wie man eine Gewalttat verhindert. Das heißt, ich schaue mir an, was liegt im Vorfeld, also präventiv. Und das Krisenmanagement ja in der Regel dann einsetzt, wenn ja tatsächlich schon ein Vorfall passiert ist. Ne? Das heißt, ich muss mir anschauen, welche Hilfe brauchen jetzt nach einem Übergriff zum Beispiel meine Mitarbeitenden, wie gehe ich hinsichtlich der Kommunikation um, wie gehe ich damit um, dass ja, dass Personen gegebenenfalls ja, Hilfe brauchen. Und natürlich gibt es dann eben eine Schnittmenge, wo ich sage, auf der einen Seite hat das Bedrohungsmanagement natürlich zum Zweck, eine Situation abzuschätzen. Und bis zu einem gewissen Grad müssen natürlich auch Krisenmanagement und Bedrohungsmanagement zusammenarbeiten, dass natürlich das Bedrohungsmanagement hingeht und sagt, okay, du im Krisenmanagement, ihr bekommt Informationen von uns dahingehend, wie die Entwicklung von einem Fall zum Beispiel bisher war. Ne, also wenn es jetzt man hat jetzt so einen Fall, bleiben wir jetzt nochmal bei dem Stalker, ne, der lungert jetzt die ganze Zeit irgendwo im Bereich der betroffenen Person rum, also auf der Arbeitsstelle, geht nicht mehr weg, fragt die ganze Zeit rum, dann ist das schon der Punkt, wo das Krisenmanagement eigentlich langsam aktiv werden muss, weil natürlich dann auch eine Unsicherheit auch auf Seiten der Mitarbeitenden entsteht und natürlich muss auch ja das Bedrohungsmanagement dann zu dem Zeitpunkt ja einschätzen, wie gehen wir jetzt eigentlich mit dem um? Welche Möglichkeiten haben wir? Wie kriegen wir den los? Ne? Und da müssen Krisenmanagement und Bedrohungsmanagement Hand in Hand gehen. Aber ab einem gewissen Zeitpunkt, ne, also meinetwegen der Stalker hat jetzt schon eine Gewalttat verübt, dann brauche ich in dem Moment nicht die Einschätzung mehr hinsichtlich einer Gewalttat treffen, weil ja schon die Gewalttat passiert ist und der in der Regel dann von der Polizei schon entsprechend abgeführt ist. Und dann muss das Krisenmanagement schauen, okay, wie kriege ich jetzt den Schaden minimiert, wie kann ich die Leute unterstützen, wie kann ich helfen. Ne? Bedrohungsmanagement kann natürlich dann auch wieder für künftige Fälle daraus Learnings ziehen. Ne? Also wo hat es zum Beispiel mit der Einschätzung gehakt oder an welchem Punkt sind Informationen verloren gegangen, die vielleicht geholfen hätten, das Ganze zu verhindern. Das muss ich mir dann natürlich auch wieder im Sinne von der Evaluation, im Sinne von der Reflexion auch wieder anschauen, welche Möglichkeiten habe ich daraus zu lernen. Ne? Aber wichtig zu wissen, Bedrohungsmanagement und Krisenmanagement müssen jeweils in ihren eigenen Disziplinen arbeiten, aber dennoch eng vernetzt miteinander, wirklich eng vernetzt miteinander, um dafür zu sorgen, dass eben keine Reibungsverluste entstehen, ne? Und dann eben ein nahtloser Übergang aus diesem präventiven in den reaktiven Bereich möglich ist. Mhm.
Was mir auffällt, das jetzt aber mehr Interesse halber, ist, dass du sehr stereotype Beispiele nimmst. Das ist jetzt einfach nur also ohne das als Vorwurf zu meinen, die Frage ist, ob das schon so ist, dass tatsächlich Stalker tendenziell eher Männer sind und Stalking-Opfer sind eher Frauen.
Also, ja. Okay. Ja, also sonst würde ich das auch nicht so benennen. Wir haben beim Stalking ungefähr 80% aller Täter Männer und 20% ungefähr Frauen. Genau umgedreht ist es dann wiederum, dass wir als Opfer wiederum 80% Frauen Opfer haben, ne, und 20% Männer. Also das ist tatsächlich, deshalb benenne ich das auch so Stereotyp, weil es tatsächlich so ist. Ne? Es gibt wiederum, also das ist bei Stalking ist das so einer der Felder, wo man tatsächlich in diesen Stereotypen ein Stück weit arbeitet. Natürlich nichtsdestotrotz haben wir auch Stalkerinnen, ne? Aber relativ selten.
Was ist so die klassische Bedrohungssituation, die von einer Frau ausgeht, rein statistisch?
Das kann man schwierig sagen. Ne? Also was genau möchtest du denn wissen?
Naja, also sozusagen ist das eher ein Thema, wo von Männern gezielte Gewalt ausgeht, also im Allgemeinen, oder ist das eben, gibt es bestimmte Arten der Gewaltausübung, die geschlechterspezifisch oder statistisch geschlechterspezifisch sind?
Also Gewaltrisiko von Männern, also wir haben überwiegend Männer, die zielgerichtet gewalttätig werden. Ne? Fast ausschließlich. Also das ist ein sehr breites Spektrum. Ich kann dir jetzt aber auf ad hoc keine Statistik dazu nennen, wo ich jetzt eine Studie zu hätte. Also in der Erfahrung zeigt sich's auf jeden Fall. Und ich habe auch schon Studien zu gelesen, aber habe jetzt keine präsent, die ich dir nennen könnte.
Ja. Es war jetzt, wie gesagt, es fiel mir auf, aber gut, dass erscheint dir irgendwie auch sinnvoll, oder was, weil das deckt sich ja mit dem eigenen Stereotyp, was man dann vielleicht im Kopf hat. Noch sozusagen jetzt zum Abschluss, weil wir dann uns auf der Zielgeraden befinden, die Frage, ich habe jetzt den Podcast gehört, ich bin Geschäftsführer oder Sicherheitsverantwortlicher eines mittelständischen Unternehmens. Was sind denn die 3 Tipps, die du geben würdest, um sich an das Gesetz, ich habe es mir aufgeschrieben, Gesetz zur Vermeidung von Gewalt am Arbeitsplatz oder Verhinderung von Gewalt am Arbeitsplatz vorzubereiten? Was sind so die 3 einfachen low-hanging fruits, wie der Berater sagt, die man da implementieren kann?
Also, der erste Punkt ist, ich muss anfangen, mich mit dem Thema Gewalt zu beschäftigen. Das heißt, ich muss anfangen zu sagen, okay, gut, ich beschäftige mich damit, ich setze mich damit auseinander. Ich habe keine Angst davor, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen und mir das Thema auch anzugucken. Man muss sich bewusst sein, es ist ein Thema, das jetzt nicht zwangsläufig monetären Mehrgewinn erzielt, sondern es spart eher Geld, wenn ich mich darum kümmere. Aber das ist ja, wie es immer in der Prävention ist. Tipp Nummer 2 ist, tatsächlich nachzufragen, in der Belegschaft nachzufragen, zu schauen, wie ist denn der Ist-Stand gerade? Weil nur mit dem Ist-Stand kann ich dann valide arbeiten. Und Punkt 3 ist, zu sagen, ich möchte meine Mitarbeitenden was Gutes tun. Das ist nicht der Obstkorb, der irgendwo steht und man ihn sieht. Aber in einem Fall, in dem ich Bedrohungsmanagement brauche und ich eins habe, wird sich das sehr schnell danken. Und wie soll ich es ausdrücken? Das Ziel ist eigentlich, also ich muss als Manager, als CEO, ich muss Motivation haben. Ne? Und diese Motivation, meine Mitarbeitenden was Gutes zu tun, die ist eigentlich unbezahlbar. Ne? Und ganz konkret als Tipp würde ich vorschlagen, sich mit Studien auseinanderzusetzen, mal zu gucken, wie verbreitet ist Gewalt am Arbeitsplatz eigentlich. Und dann zu schauen, okay, ist das dann bei mir Thema? Ne? Ist das ein Thema bei uns? Und wie kann ich da wiederum auch im Sinne des Arbeitsschutzes meine Mitarbeitenden schützen? Ansonsten sind so Tipps im Sinne von mal eben so was Schnelles tun, gerade was Bedrohungsmanagement angeht, relativ schwierig.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen, ob du tatsächlich empfiehlst, da jetzt irgendwie selber was aufzubauen oder ob du sagst, naja, komm, sucht euch einen Dienstleister, der das kann, sucht euch jemanden, der, was weiß ich, einen Incident-Response-Dienst hat, der auch auf solche Experten zugreifen kann, oder ab welcher Größe es wirklich Sinn macht, da eigene Strukturen zu bauen?
Also tatsächlich, und das ist ein wichtiger Punkt, also wenn ich jetzt ein Unternehmen habe, ne, mit 50 Mitarbeitenden, da ein eigenes Team auszubilden, und eigene Erstbewerter auszubilden, das ist schon schwierig, ne? Weil dann das ist relativ klein, ne? da muss man aufpassen. Ich denke mal so ab 100, 150, 200 Leuten aufwärts sollte man sich mit dem Gedanken auseinandersetzen, Strukturen zu bilden. Aber auch da sage ich, Mensch, da kann man sich einen Dienstleister holen, der sozusagen als Begleiter zur Seite steht, und wenn ich jetzt einen Fall habe, ne, dann da gibt es ja ganz viele Modelle, die man fahren kann, auch hinsichtlich der Vergütung, wie man damit umgehen kann. Für alle Unternehmen, die eine gewisse Größe erreicht haben, also 1.000 Mitarbeiter plus, ne, oder eher, sagen wir 2.000 vielleicht, macht es schon Sinn, Erstbewerterstrukturen auf jeden Fall auszubilden, und ich würde dann auch hingehen und sagen, okay, wir brauchen eigentlich so zumindest ein, zwei, drei Personen, die das dann auch im Sinne eines Kernteams erstmal vorsondieren. Ne? Ab einer gewissen Größe macht es mehr Sinn. Ich meine, wir haben auch Unternehmen, ne, die haben 20.000 Mitarbeiter. Ne? Da wird teilweise der gesamte Corporate Security Bereich für diesen Bereich fit gemacht. Ne? Also für den Bereich Bedrohungsmanagement. Das ist natürlich in kleineren Unternehmen viel zu übertrieben.
Wie lange brauche ich da, bis ich jemanden da so fit gemacht habe als Erstbewerter oder als Kernteam?
Als Erstbewerter ist es nicht so viel. Also Erstbewerter, da haben wir relativ kleine, überschaubare Zeiträume. Das sind so vielleicht, ja, kann man 1-2 Tage rechnen. Ne? Wenn ich ein tatsächliches Kernteam fit machen will, dann brauche ich da länger. Ne? Dann muss ich schauen, auch, Also der Prozess an sich ist ein Jahr ungefähr, kannst du rechnen. Allerdings geht es nicht darum, dass die jetzt ein Jahr lang weg sind oder dauernd weg sind, sondern es geht darum zu gucken, die brauchen erstmal eine Grundlagenschulung. Was ist Bedrohungsmanagement eigentlich? Und dann zu schauen, okay, was will ich denn inkludiert haben? Ne? Also Schulungen haben wir dann so 3, 4, 5 Tage insgesamt. Und dann muss ich aber auch immer wieder qualitätssichernd gucken, okay, wie kommen die denn mit den Einschätzungen klar? Ne? Funktioniert das halbwegs? Haben die Fälle? Haben die Möglichkeit zu üben? Ja, auch da ist Krisen, ich sag mal in Anführungszeichen, Krisentraining wichtig. Ne? Also es geht auch darum zu gucken, mit Fallkonstellationen mal trainingsmäßig zu arbeiten. Wie schätze ich denn eigentlich ein? Weil nur wenn ich das Ganze halt regelmäßig auch beatme und mit Leben fülle, dann kann ich da was umsetzen. Und wenn ein Unternehmen halt, ne, das wirst du aus dem Krisenmanagement sicherlich gut kennen, wenn ein Unternehmen nichts tut, ja, und das Ganze auch nie übt, nie wieder hinguckt, dann stehen die Strukturen nach wie vor dann auch nicht zur Verfügung, wenn ich es dann brauche. Ja, also das Training da ist auch sehr wichtig. Und da kann man sagen, so ungefähr ein Jahr, bis so ein Konzept wirklich steht, ne, kann man schon rechnen.
Ich habe immer so ein bisschen beim Krisenmanagement, vielleicht ist es beim Bedrohungsmanagement ähnlich, da kommt man hin und dann sagt, ja, wir müssen da irgendwie was tun, weil, was weiß ich, Gesetzgeber oder Kunde fordert das. Und dann fängt man an, das aufzubauen und irgendwie erst heißt es, naja, wir haben gar keine Krisen, wir haben keine Notfälle und dann kommt man irgendwie nach einem halben Jahr wieder und sagt, ja, wir haben jetzt schon 7 Notfälle gehabt, mal gut, dass wir das jetzt gemacht haben und dann sorgt das eigentlich dafür, dass man dieses Dunkelfeld im Grunde aufklärt.
Ja, das ist tatsächlich auch so, wenn ich, und das kennen wir alle, ne? Ich meine, das ist letztendlich Selective Attention Bias, nennt sich das. Ne? Wenn ich auf etwas beginne, meine Aufmerksamkeit zu richten, dann werde ich plötzlich feststellen, dass es auftritt. Ne? Das ist dasselbe Phänomen, also diese selektive Wahrnehmung. Ne? Wenn ich mich mit einem neuen Auto beschäftige und dann kaufe ich mir das Auto und plötzlich sehe ich dieses Auto überall rumfahren und denke mir so, ach, jetzt hat ja jeder irgendwie dieses Auto. Das hat nichts damit zu tun, dass das tatsächlich objektiv mehr Leute sind. Ja, sondern das hat was damit zu tun, dass ich meine Aufmerksamkeit auf was anderes richte. Und das ist im Krisenmanagement wie auch im Bedrohungsmanagement relativ ähnlich. Ne, wenn ich Bedrohungsmanagementstrukturen habe, dann werden die dann auch genutzt, gegebenenfalls. Und dann kommt natürlich auch, da kommen die Fälle. Ne? Aber ich bin immer dafür zu sagen, okay, ich habe lieber etwas auf dem Tisch und kann damit umgehen, als dass es irgendwo versteckt ist. Ich kann es überhaupt nicht kontrollieren. Und nach einer gewissen Zeit ploppt es dann irgendwie hoch und ich stelle fest, gut, jetzt muss ich notfallmäßig was machen. Und das ist dann in der Regel, ist es relativ teuer. Und vor allem ist dann halt auch der Erfolg nicht mehr garantiert.
Das ist so noch eine letzte Frage. Wenn ich jetzt mit dem Thema starten will, gibt es irgendwie eine Webseite oder ein Buch, wo ich mich mal grundsätzlich aufgleisen kann, um dann mit meiner Geschäftsführung das zu diskutieren?
Ja, es gibt verschiedene Anbieter in Deutschland. Ne? Ich selbst bin auch einer, aber es gibt verschiedene Anbieter, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Was ganz wichtig ist, wäre, sich mal mit der verschiedenen Literatur auseinanderzusetzen. Die kann aber auch am Anfang erschlagend wirken. Ne? Also welches Buch sehr, sehr, sehr gut ist, ist das International Handbook of Threat Assessment. Das ist so die Bibel. Die ist aber sehr umfangreich, also da reden wir über knapp 1000 Seiten und ist halt auch englische Literatur, also es geht schon ins Fachliche, ist aber das beste Buch, das zu dem Thema aktuell verfügbar ist. Ich selbst arbeite gerade an dem Buch zu dem Thema operatives Bedrohungsmanagement, da hoffe ich, dass das im nächsten Jahr erscheint, was das Ganze dann ein bisschen auf die deutschen Strukturen runterbricht, ne, weil das International Handbook of Threat Assessment von Miloy und Dr. Hoffmann ist halt relativ allgemein gehalten. Ne, und deshalb, es gibt noch ein Buch von Christina Zitzmann, die das allerdings auf einer relativ stark sozialarbeiterisch bezogenen Ebene schildert. Und da wäre weniger um die strukturelle Ebene, also da geht es eher um Beispiele, also da hat auch die leitende Bedrohungsmanagerin des Polizeipräsidiums Mittelfranken hat da auch einen Beitrag mitgeliefert. Ist ein gutes Buch, ist aber für den unternehmerischen Zweck wiederum nicht so.
Okay, also ich höre raus, ich packe deine E-Mail-Adresse einfach in die Shownotes, man ruft dich an und du machst dann mal einen Halbtages-Workshop zu sitzen. Und vielleicht hat ja auch schon der Podcast gereicht. Manuel, vielen Dank. Ich fand es total spannend. Vielleicht können wir in Zukunft uns nochmal unterhalten über eine konkrete Situation und das irgendwie auswerten. Vielleicht auch so irgendwie ein ganz konkretes Szenario, was in der Presse war, das nochmal berücksichtigen. Ich würde mich freuen, wenn du nochmal wiederkommst.
Auf jeden Fall, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich bin ein großer Fan meines eigenen Themas. Das ist sehr schön. Ich mache das unglaublich gerne. Hat mich gefreut, mit dir zu plaudern, Rico. Und wie gesagt, wenn mal Interesse besteht, auch mal so ein konkretes Themenfeld sich zu betrachten, wie zum Beispiel Stalking oder auch Extremismus oder Radikalisierung, was das auch im Unternehmerischen für einen Impact hat, dann können wir es sehr gerne nochmal tun.
Super, viele tolle Themenvorschläge. Manuel, vielen Dank und bis bald.
Bis bald, Rico.
Soweit mein Interview mit Manuel Heinemann. Was habe ich jetzt gelernt? Also für mich war das nochmal eine ganz neue Perspektive auf das Thema Sicherheit, weg von einer systemischen Sicht auf eine ganz individuelle Sicht. Und das war insofern doch relativ spannend. Das Thema Bedrohungsmanagement wird in Zukunft sicherlich eine größere Bedeutung haben, wenn wir dort ein Gesetz basierend auf dem Übereinkommen 190 der International Labour Organization haben, was eben Unternehmen auch verpflichtet, die Aspekte zur Vermeidung und Verhinderung von Gewalt am Arbeitsplatz zu berücksichtigen. Manuel hat hier den Hinweis gegeben, es gibt ja heute schon die Verpflichtung, psychologische Gefährdungsbeurteilungen zu machen, und da kann man durchaus die ein oder andere Frage einfließen lassen. Deshalb ist es sicherlich wichtig, dass Unternehmen sich mit dem Thema Bedrohungsmanagement befassen. Man kann hier entweder Erstbewerter ausbilden, oder man befasst sich allgemein mit dem Thema und sucht sich einen Dienstleister, der im Falle eines Falles solche Fragen beantworten kann. Man kann beginnen, einen Ist-Stand zu erheben, indem man im Rahmen von psychologischen Gefährdungsbeurteilungen einfach schon mal fragt, gab es schon mal Gewalt? Haben Sie schon mal Stalking erlebt? Themen, die durchaus erstmal das Dunkelfeld belichten und einem einen Einblick darüber geben, ob und wie groß das Thema im Unternehmen ist. Und zu guter Letzt hat Manuel gesagt, Bedrohungsmanagement ist eben auch eine Form von Goodies für Mitarbeiter oder sagen wir mal sowas wie Corporate Social Responsibility, also den Mitarbeiter eben auch am Arbeitsplatz vor negativen Einflüssen zu schützen, kann in Zeiten des Fachkräftemangels durchaus auch nochmal ein Aspekt sein, der die Entscheidung für ein Unternehmen stärkt oder der eben dafür sorgt, dass man sich im Unternehmen bleibt und das Unternehmen vielleicht dann doch nicht so sehr schnell verlässt. Oder andersrum, wenn man sich mit dem Thema nicht beschäftigt, ist die Wahrscheinlichkeit groß. Ich habe dazu noch im Nachgang ein Gespräch geführt, wo mir jemand berichtet hat, dass im vorherigen Unternehmen eine Mitarbeiterin im Aufzug tätlich angegriffen worden ist und dann wurde die Mitarbeiterin gekündigt. Man hat gesagt, die hätte das provoziert. Ich kenne die Situation nicht, aber nach dem, was Manuel mir gesagt hat, ist das vielleicht eine Perspektive, die man mit einem geordneten Bedrohungsmanagement nochmal anders gehabt hätte. Insofern stellt sich eben für jedes Unternehmen die Frage, wie man mit so einer Situation umgeht. Soweit für diese Folge. Ich freue mich, dass ihr und sie wieder eingeschalten haben. Ich freue mich weiterhin über Anregungen zu Themen oder Interviewpartnern über redaktion@krisenhex.de oder über mein LinkedIn-Profil. Dort heiße ich, wie ich heiße, Rico Kerstern. Und ich freue mich, wenn wir uns in 14 Tagen am Freitag wiederhören. Bis dahin sage ich auf Wiederhören.